NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio, einen schönen guten Abend. In Stuttgart, da wird mal wieder politische Geschichte geschrieben. Dort ist die erste grün-rote Koalition besiegelt worden. In Berlin, da zeigen sich die Vertreter der Parteien besorgt über den Verlauf des AfD-Parteitages. Und die Visafreiheit für türkische Staatsbürger in der EU ist noch nicht in trockenen Tüchern. Doch zunächst zum Thema des Tages, zum transatlantischen Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP. Die Europäische Union und die USA verhandeln seit 3 Jahren über dieses Abkommen, das den Handel zwischen beiden Seiten möglichst zum Vorteil aller erleichtern soll. Doch irgendwie geht es nicht voran. Das liegt unter anderem auch daran, dass es eine große Geheimniskrämerei um die Einzelheiten und um den Stand der Verhandlungen gibt. Das trägt nun nicht gerade zur Akzeptanz bei den Bürgern und bei den Verbrauchern bei und stößt auch in der deutschen Politik auf Kritik. Die Umweltorganisation Greenpeace ist nach eigenen Angaben im Besitz von Verhandlungsprotokollen. Sie wurden gestern von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung publik gemacht und heute zieht Greenpeace mit einer großen öffentlichkeitswirksamen Aktion nach. Katrin Brandt berichtet aus Berlin.
Einen Glaskasten hat Greenpeace am Brandenburger Tor aufgebaut. 8 Leseplätze sind drin und viel Papier. So stellt sich die Organisation echte Transparenz vor.
Sie können fotografieren, sie können verbreiten, sie können runterladen.
So bewarb Greenpeace-Sprecher Volker Gassner seinen Leseraum am Morgen bei der Internetkonferenz Republika.
Sorgen Sie dafür, dass dieses Handelspapier gelesen wird, dass es beurteilt wird, damit transparent in Fragen von TTIP hergestellt wird.
Um die rund 250 Seiten zu lesen, es sind Abschriften aus ungenannter Quelle, muss sich allerdings niemand nach Berlin begeben. Greenpeace hat die Papiere längst ins Netz gestellt, wo jedermann nun den April-Zwischenstand der Verhandlungen nachlesen kann. 13 Kapitel voller eckiger Klammern sind es. Und sie zeigen, dass USA und Europäische Union sehr unterschiedliche Vorstellungen von diesem Handelsabkommen haben. Greenpeace findet in dem Material Belege dafür, dass die amerikanische Seite europäische Schutzstandards für Mensch und Umwelt aufweichen will.
Die Amerikaner fordern immer einen wissenschaftlichen Ansatz. Jede Entscheidung muss wissenschaftlich begründet sein,
sagt Jürgen Knirsch, Handelsexperte bei Greenpeace. Eine Gefahr muss demnach konkret nachgewiesen werden. Anders Europa.
Wenn wir wissen, dass etwas vielleicht schädlich ist, das aber nicht auf 3 Stellen hinterm Komma genau beziffern können, sondern nur wissen, es hat eine negative Auswirkung, dann stoppen wir das.
Greenpeace schließt aus dem Ausmaß an Meinungsverschiedenheiten, dass das Abkommen nicht zu retten ist und wird dabei von den Linken und von den Grünen unterstützt. Anders die Bundesregierung. Sprecher Steffen Seibert verwies heute zunächst darauf, dass es sich bei den durchgestochenen Papieren um Verhandlungspositionen und nicht um Ergebnisse handelt.
Es ist ein normaler Vorgang bei Verhandlungen und wir sind in Verhandlungen, dass beide Seiten unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen, auch unterschiedliche Forderungen haben, die dann im Laufe der Verhandlungen in einen Ausgleich zu bringen sind.
Rote Linien seien aber klar definiert, hieß es auch aus dem Wirtschaftsministerium, das an den Verhandlungen beteiligt ist.
Es kann und wird keine Absenkung von Standards geben, weder im Bereich Umwelt noch im Bereich Verbraucherschutz oder im Gesundheitsbereich oder bei Arbeitsstandards.
So Staatssekretär Matthias Machnich. Obwohl die Bundesregierung also weiter auf ein Abkommen hinarbeitet, gibt es auch unter den eigenen Leuten Skepsis. CSU-Chef Horst Seehofer erneuerte von München aus seine Bedenken.
Solange man als verantwortlicher Politiker gar nicht weiß, was da alles verhandelt wird und welcher Interessensausgleich erfolgt, werde ich kein grünes Licht für TTIP geben.
Und auch Thomas Oppermann, der Chef der SPD-Fraktion im Bundestag, unterstrich, Einschnitte im Verbraucherschutz werde es mit der SPD nicht geben.
Soweit also Katrin Brandt aus Berlin, wo Greenpeace Einblick in Abschriften gewährt, die den Stand der TTIP-Verhandlungen zwischen der EU und den USA abbilden sollen. Und darin wird deutlich, wo beide Seiten noch unvereinbare Positionen trennen. Und bis zum Ende des Jahres soll eigentlich ein unterschriftsreifes Dokument vorliegen. Damit könnte es noch in der auslaufenden Amtszeit von US-Präsident Obama unter Dach und Fach kommen. Bei der Europäischen Kommission sieht man das gelassen. Diese Texte, die nun veröffentlicht worden sind, seien ja nicht das Ergebnis der Verhandlungen. Deutsche Abgeordnete durften bislang nicht darüber sprechen und so können sie auch nicht ihre Wähler informieren. Denis Friese meint in ihrem Kommentar, jetzt ist endlich Schluss mit der Geheimniskrämerei.
Endlich ist öffentlich, was an die Öffentlichkeit gehört. Das Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA betrifft schließlich 800 Millionen Menschen. Über ihre Köpfe hinweg sollte abgemacht werden, was sich für sie in Zukunft ändern wird. Die Bürger haben bisher nur gefiltert Informationen bekommen oder gar Spekulationen über die Folgen, die TTIP im Alltag haben könnte. Zum Beispiel, dass es bald gentechnisch veränderte Lebensmittel oder Chlorhühnchen geben soll, die wir bislang dank des Verbraucherschutzes nicht auf dem Teller hatten. Was aus den geheimen Dokumenten hervorgeht, zeigt nun, dass die schlimmsten Befürchtungen von Kritikern wahr werden könnten. Und damit wird einmal mehr klar, dass alles transparent laufen muss. Die USA wollen mehr Agrarprodukte nach Europa schiffen. Sonst, so droht man über den Atlantik in Richtung Europa, wird die Autoindustrie es schwer haben auf dem amerikanischen Markt. Ein Druckmittel, das besonders deshalb Angst machen muss, weil auch die Standards beim Verbraucherschutz geschwächt werden sollen. Damit stecken die EU-Verhandlungsführer in einem brisanten Dilemma. Schließlich will man mit TTIP ja gerade die Wirtschaft im europäischen Raum stärken. Aber dafür Rückschritte bei unserer Ernährung oder gar medizinischen Versorgung hinnehmen? Nein, so kann es nicht gehen. Und schon gar nicht darf man diesen Deal hinter dem Rücken der Menschen machen, die es wirklich angeht. Es ist wichtig, dass alle wissen, worum es geht. Erst dann kann jeder Einzelne für sich abwägen, welchen Preis er für mögliches Wirtschaftswachstum zahlen möchte. Von Wohlstand, mehr Arbeitsplätzen und günstigeren Preisen ist die Rede, doch Studien belegen das kaum. TTIP könnte sogar negative Auswirkungen haben, sagen Wirtschaftsforscher. Keine Frage, die Industrie muss gestärkt werden, aber es kann nicht sein, dass nur Unternehmer nach ihrer Meinung gefragt werden. Auch das steht nämlich in den Dokumenten. Absprachen mit der Industrie soll es schon geben, von Bürgern ist keine Rede. Nach 3 Jahren Verhandlung hat Greenpeace der Geheimniskrämerei nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zumindest vorerst. Denn in den geheimen Dokumenten findet sich lediglich ein Verhandlungsstand wieder, der noch fortgeschrieben werden muss. Man kann also nur hoffen, dass im Sinne der Bürger das Recht auf Mitbestimmung nun ernst genommen wird. Sonst sind wir in ein paar Monaten erneut auf Whistleblower angewiesen, die Geheimnisse verraten, die niemals geheim sein dürften.
Der Kommentar von Denise Friese im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die CDU in Baden-Württemberg, die hat es wirklich arg gebeutelt in den vergangenen 5 Jahren. Ein grüner Ministerpräsident folgte auf den erzkonservativen Stefan Mappus, was ja an sich bereits als undenkbar galt. Jetzt aber legt die politische Geschichte im Ländle noch mal eins drauf. Die CDU tritt nach der jüngsten Wahl sogar als Juniorpartner in die Regierung ein, obwohl trotz der unterschiedlichen Wahlergebnisse CDU und Grüne erhalten gleich viele Ministerien. Marc Kleber mit Einzelheiten.
Knapp 140 Seiten stark ist der historische Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU. Die Überschrift in 3 Worten: Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit, Innovation. Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Ich glaube, wir haben nicht nur da irgendwie eine lose Trockenmauer jetzt aufgebaut, sondern tatsächlich auch den Mörtel angerührt, sodass da auch was Stabiles entstanden ist. Ich will sagen, wir haben auch wichtige gemeinsame Projekte konzentriert.
Und CDU-Landeschef Thomas Strobel findet:
Wir haben uns nicht gesucht, doch wir haben uns gefunden.
Gut einen Monat lang hatten beide Seiten miteinander verhandelt. Erstaunlich geräuschlos und geschmeidig wurden viele Lösungen gefunden. Die Atmosphäre galt im Großen und Ganzen als entspannt und konstruktiv. Am Wochenende dann noch einmal zähes Ringen um die Verteilung der Ministerien. Grüne und CDU bekommen nun jeweils 5 Ressorts. Die Grünen behalten Umwelt, Verkehr und Wissenschaft. Neu dazu kriegen sie das Sozialministerium und das Schlüsselressort Finanzen. Die CDU stellt in der Landesregierung die Minister für Inneres, Kultus, Wirtschaft und Justiz. Und sie übernimmt von den Grünen das Ministerium für den ländlichen Raum. Das Ringen um die Ressorts sei das härteste Stück Arbeit gewesen, sagt Winfried Kretschmann.
Wir sind uns dabei auch ziemlich manchmal auf die Nerven gegangen.
Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, eine historische Premiere. Baden-Württemberg voranbringen wollen beide Partner. Über 300 Millionen Euro sollen dafür in den Ausbau des schnellen Internets fließen. Thomas Strobel.
Wir gehen einen Riesenschritt voran in ein digitales Baden-Württemberg.
500 Millionen Euro gibt es für Straßen, Schiene und Hochschulen. Bei der Polizei sollen 1.500 neue Stellen geschaffen werden. Und sparen wollen Grüne und CDU, auch beim Personal. Das wird nicht allen gefallen, weiß Winfried Kretschmann.
Aber man ist ja nicht an der Regierung nur, um Spaß zu haben.
Auch Kretschmanns Verhandlungspartner, CDU-Landeschef Thomas Strobel, sagt:
Der Landeshaushalt, so finden wir ihn vor, ist in einer schwierigen, ja in einer prekären Lage. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und diese Herausforderung müssen wir auch annehmen.
Am kommenden Wochenende sollen Parteitage von Grünen und CDU über den Koalitionsvertrag entscheiden. Wer in der ersten grün-schwarzen Landesregierung welchen Ministerposten bekommt, ist noch offen. CDU-Landeschef Thomas Strobel dürfte Innenminister werden. Und natürlich, der Ministerpräsident heißt Winfried Kretschmann.
Rund 14% Zustimmung hat die AfD zurzeit. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann wäre die AfD die drittstärkste Kraft hinter CDU und SPD. Diese Aussichten haben den Parteitag am Wochenende in Stuttgart beflügelt. Dort wollten sich die Rechtspopulisten ein Parteiprogramm schreiben. Herausgekommen ist ein Katalog mit Abgrenzungspositionen gegen den Islam, gegen ein liberales Familienbild und gegen Europa. Das alles garniert mit nationalistisch-völkischem Beiwerk. Bei den etablierten Parteien reichen die Reaktionen von abstoßend bis reaktionär. Christina Nagel mit einer Zusammenfassung der Stimmen nach dem AfD-Parteitag.
Selten waren sich die Parteien in den vergangenen Wochen und Monaten so einig wie heute. Unisono verurteilten sie den Anti-Islam-Kurs der AfD. Eine Kritik, die klar und hart ausfiel, so wie es erwartet worden war, wohl auch von der AfD selbst, die damit erfolgreich in den Schlagzeilen blieb. Was viele Politiker quer durch alle Parteien aber auch umtrieb, was kopfschüttelnd kommentiert wurde, war die Kernaussage des Programms, die als rückwärtsgewandt, autoritär und ausgrenzend wahrgenommen wurde. Die AfD, erklärte CDU-Vize Armin Laschet, wolle ein anderes Deutschland.
Sie will raus aus der Europäischen Union, raus aus dem Euro. Sie hat gleichzeitig gesagt, alle ausländischen Mächte sollen aus Deutschland abziehen. Das ist eine Erklärung an alle NATO-Verbündeten, dass sie hier unerwünscht sind.
Die AfD trete jene Werte mit Füßen, so CDU-Generalsekretär Peter Tauber, die Deutschland groß, stark und erfolgreich gemacht hätten. Dazu Deutschtümelei, ein hinterwäldlerisches Frauenbild. Katja Kipping von den Linken fühlt sich von den Botschaften des AfD-Parteitages erinnert an den Mief der Vergangenheit, an dunkle Zeiten. Heute heiße es bei der Partei, der Islam gehöre nicht zu Deutschland.
Morgen beschließt sie womöglich, dass auch Medienvertreter, Linke, Sozialdemokraten, Antifaschisten, womöglich auch Gewerkschafter nicht zu Deutschland gehören.
Statt Lösungen anzubieten, kritisierte SPD-Vize Ralf Stegner, würden Sündenböcke benannt. Die Partei, so die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özos, setze auf die Frustration der Menschen und auf einfache Feindbilder, auf Populismus eben. Dass politisch nicht viel dahinter steckt, wollen die anderen Parteien nun beweisen. Sie wollen die AfD im politischen Alltag stellen, sie konfrontieren mit anderen Themen, von Rente bis hin zu Schulpolitik. Positive Zukunftsvisionen müssten her, verlangt CSU-Chef Horst Seehofer, am besten natürlich von der Union.
Das ist die richtige Antwort und nicht jeden Tag ein Interview-Wettkampf über die Behandlung der AfD.
Denn genau das komme nur einer Partei zugute, der AfD.
Der nordrhein-westfälische Landtag, der untersucht gerade die Ereignisse in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof. Dort wurden Frauen von Gruppen nordafrikanischer Männer bestohlen, beleidigt und sexuell genötigt. Die Polizei hatte die Lage wohl falsch eingeschätzt und zu wenige Beamte vor Ort. Und immer wieder gab es Hinweise, es gab Gerüchte, den Polizisten sei von höchster Stelle quasi verboten worden, die Übergriffe als das zu bezeichnen, was sie aus Sicht der Frauen noch sind, nämlich Vergewaltigungen. Heute nun trat im Untersuchungsausschuss ein Beamter auf, der diese Version angeblich stützt. Daniela Junghans berichtet.
Wer war der Mann, der am Neujahrstag in der Kölner Karwache angerufen haben soll, mit dem Ziel, eine Vergewaltigung aus einer internen Meldung zu entfernen? Die Frage lässt sich nicht leicht beantworten. Der Polizist, der den Anruf entgegennahm, berichtete vor dem Untersuchungsausschuss, der Mann habe sich als Mitarbeiter der Landesleitstelle vorgestellt. Er habe behauptet, bei dem in der Meldung erwähnten Fall handle es sich gar nicht um eine Vergewaltigung. Die Polizisten sollten deshalb die Passage streichen und die Meldung am besten komplett neu schreiben. Der Anruf geschehe auf Bitte aus dem Ministerium. Der Kölner Polizist hat dem Anrufer nach eigener Aussage erklärt, dass es sich um das Einführen von Fingern in Körperöffnungen gehandelt habe und dass sehr wohl eine Vergewaltigung sei. Danach sei das Gespräch beendet gewesen. Das Landesinnenministerium hat inzwischen die Landesleitstelle um eine Stellungnahme gebeten. Dort schließt man aus, dass es sich um einen Leitstellenmitarbeiter gehandelt haben könnte. Und auch aus dem Innenministerium selbst gibt es ein Dementi. Man habe nicht versucht, Einfluss zu nehmen. Derzeit ist also völlig unklar, wer der fragliche Anrufer war. Vielleicht können Anrufprotokolle die Frage klären.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info gleich 18.45 Uhr. Wir haben eben über die AfD berichtet und diese Partei hat sich ja ins Parteiprogramm geschrieben, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und die Parteioberrollen wollen das ja nicht auf die einzelnen Muslime bezogen verstanden wissen, sondern auf den sogenannten politischen Islam, was immer das ist. Vielleicht ist damit der Islamismus und der sich daraus speisende Terror gemeint. Unter den Flüchtlingen könnten getarnte Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat sein, warnt auch Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Dirk Müller berichtet.
Wir müssen besser werden. Dieser Satz von Kanzleramtsminister Altmaier steht wie die Überschrift über dem Treffen der deutschen und internationalen Vertreter von Verfassungsschutzbehörden und den Nachrichtendiensten. Die Terrororganisation Islamischer Staat sei trotz Geländeverlusten im Irak und in Syrien noch lange nicht besiegt. Da war man sich in Berlin heute einig. Verfassungsschutzchef Maaßen verwies auf die Ausdehnung des IS Richtung Libyen.
Es ist bereits zu erkennen, dass einzelne Führungspersonen des IS das Stammgebiet des IS verlassen und nach Libyen übersiedeln. Libyen kann in absehbarer Zeit für Europa eine mindestens genauso große Bedrohung sein, wie sie derzeit vom Herrschaftsgebiet des IS in Syrien und Irak für Europa ausgeht.
Um dem etwas entgegenzusetzen, auch da war man sich unter den Sicherheitsexperten einig, brauche es mehr internationale Zusammenarbeit. Kanzleramtschef Altmaier sah da noch einige Hausaufgaben offen, auch und gerade auf europäischer Ebene.
Europa hat einige gute Schritte unternommen. Wir sind aber noch weit davon entfernt, dass wir die Daten, die in unterschiedlichen Datenbanken gesammelt sind, auch auf europäischer Ebene, in verantwortlicher Weise so nutzen können, dass sie auch der Bekämpfung des internationalen Terrorismus dienstbar gemacht werden können.
Verfassungsschutzchef Maaßen blieb bei den deutschen Problemen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Er forderte von der Politik klare Aussagen darüber, ob man nun mehr Sicherheit wolle und die dazu notwendigen Gesetze oder ob man der Bevölkerung lieber klarmachen wolle, dass es diese Gesetze nicht geben soll, weil sie Freiheiten einschränken.
Diejenigen, die den Sicherheitsbehörden nach jedem Anschlag geradezu genüsslich vorwerfen, ihre Erkenntnisse nicht auszutauschen, applaudieren lautstark eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, welche genau diesen Austausch mit unseren ausländischen Partnern in Zukunft sicher nicht erleichtern wird.
Damit spielt Maaßen auf die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Das hatte das BKA-Gesetz in Teilen als verfassungswidrig kassiert und dabei auch den Austausch von Informationen mit ausländischen Diensten enger begrenzt.
Vor diesem Hintergrund halte ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April zu den Ermittlungsbefugnissen des Bundeskriminalamts zur Terrorismusbekämpfung für ausgesprochen schädlich. Dieses Urteil wird den vom global agierenden islamistischen Terrorismus ausgehenden Gefahren und der damit veränderten Sicherheitssituation für Deutschland nicht hinreichend gerecht.
Entscheidend für das Verhindern von Anschlägen, auch in Deutschland, sei aber die Möglichkeit, sich mit Partnerdiensten auszutauschen. Denn die Bedrohung durch den Terror des IS werde noch über Jahre bestehen bleiben.
Türkische Staatsbürger sollen ja bereits ab Juli ohne Visum in die EU und in den Schengen-Raum einreisen dürfen. Allerdings muss Ankara dafür 72 Bedingungen erfüllen, wovon 10 noch als offen gelten. Und so heißt es aus Brüssel, auch wenn der Termin kurz bevorsteht, es kann auch noch scheitern. Kai Küstner berichtet.
Die EU-Kommission will durchaus Sicherheitsvorkehrungen in ihre Zustimmung einbauen. Es ist völlig klar, dass die Visa-Liberalisierung keine Einbahnstraße ist. Sie muss an Bedingungen gebunden sein und stets aufgehoben oder ausgesetzt werden können, wenn die Bedingungen nicht eingehalten werden, stellte eine EU-Kommissionssprecherin jetzt klar. Für den EU-Türkei-Pakt heißt das konkret, die Visumsbefreiung kann auch wieder rückgängig gemacht werden, wenn Ankara seine Mitte März verabredeten Verpflichtungen nicht einhält. Wie der ARD-Hörfunk aus EU-Kreisen erfuhr, drängt die Kommission darauf, genau dies noch einmal schwarz auf weiß in der Präambel zur Visavereinbarung mit der Türkei festzuhalten, damit auch wirklich keine Unklarheiten aufkommen. Denn im Grunde ist dieser Notfallmechanismus nicht neu. Es gibt ihn bereits, worauf sich die Kommission jetzt auch beruft. Es gibt bereits eine Sicherungsklausel in unseren Visa-Regeln, die eine Aussetzung des visafreien Reiseverkehrs unter bestimmten Voraussetzungen vorsieht. Für einen EU-Mitgliedstaat ist es allerdings einigermaßen einigermaßen kompliziert, diesen Notfallmechanismus auszulösen. Mit der Klarstellung, dass die Türkei sich an die Verabredungen des Flüchtlingspakts zu halten habe, will die Kommission also zum einen deutsch-französische Bedenken zerstreuen, die sich zuletzt gegen eine bedingungslose Visafreiheit gestemmt hatten. Zum anderen aber kann sie mit dem Verweis auf längst existierende Regeln möglichen Vorwürfen von türkischer Seite begegnen, die EU versuche in letzter Sekunde noch Änderungen an dem Pakt vorzunehmen. Einen Katalog von insgesamt 72 Voraussetzungen muss Ankara abarbeiten, damit die Türkinnen und Türken wie geplant ab Juli ohne Visum in die EU reisen dürfen.
They have to comply with the 72 benchmarks.
Alle 72 Bedingungen muss die Türkei einhalten, hatte Kommissionsvize Timmermans in den vergangenen Wochen ein ums andere Mal betont. Heute Morgen, so der aktuelle Stand, erfüllte sie von diesen Bedingungen 62. Die EU-Kommission verweist auf beeindruckende Fortschritte in den letzten Wochen. Unter anderem habe die Türkei ihren Arbeitsmarkt auch für nicht-syrische Flüchtlinge geöffnet. Was die Bewertung etwas kompliziert gestaltet, das Rückführungsabkommen mit der Türkei zum Beispiel tritt erst im Juni in Kraft, ist aber gleichzeitig im Bedingungskatalog für die Visabefreiung enthalten. Gut möglich also, dass die Kommission am Mittwoch vorläufig ihr Okay gibt, um dann im Juni erneut eine Einschätzung abzugeben. Ohnehin ist aber klar, auch die Einzelstaaten der EU und auch das Parlament müssen der Neuregelung noch zustimmen.
Die französische Firma PIP hatte jahrelang offenbar skrupellos mit dem Schönheitsideal und mit der Gesundheit von Frauen Geschäfte gemacht. PIP hatte Brustimplantate mit billigem und reißanfälligem Industriesilikon gefüllt und sie an Krankenhäuser und Schönheitskliniken geliefert. PIP-Gründer Jean-Claude Mas war dafür bereits zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht bestätigte heute diese Strafe. Burkhard Birke.
Erneut schuldig und dennoch auf freiem Fuß, wegen Täuschung und Betrugs im besonders schweren Fall, ist PIP-Gründer Jean-Claude Mas auch im Berufungsverfahren zur Höchststrafe verurteilt worden. Berufsverbot, 75.000 Euro Geldstrafe und 4 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. Herr Mas hat die Höchststrafe nach dem Strafrecht bekommen. Für die Opfer ist das freilich nie genug. Anwalt Philippe Courtois vertritt einige von den Tausenden von Frauen, die Opfer der Betrügereien von Jean-Claude Mas und seiner Firma PIP geworden sind. Jahrzehntelang wurden Brustimplantate mit billigem Industriesilikon hergestellt. Allein in Frankreich kam es bei über 7000 Fällen zu Entzündungen, zum Auslaufen des Gels und zu Komplikationen. Annähernd 20.000 Frauen haben sich allein in Frankreich ihre Prothesen wieder entfernen lassen. 300.000 bis 400.000 Frauen weltweit wurden die Prothesen aus dem Haus PIP eingesetzt. Zertifiziert worden war das Produkt vom TÜV Rheinland, der selbst als Kläger bei dem Strafrechtsprozess aufgetreten ist, weil er bewusst getäuscht wurde. Das Gericht hat auch im Sinne von TÜV Rheinland entschieden, der das Urteil ausdrücklich begrüßte. Gleichwohl laufen jedoch Verfahren gegen den TÜV Rheinland. Ihm wird nämlich zur Last gelegt, keine unangekündigten Prüfungen durchgeführt und damit seine Kontrollpflichten nach der europäischen Gesundheitsrichtlinie vernachlässigt zu haben. Der Bundesgerichtshof hat den Fall einer deutschen Klägerin zur Klärung an den Europäischen Gerichtshof verwiesen, der sich ab 26. Mai damit befassen wird. Das Berufungsgericht in Aix-en-Provence heute bestätigt indes auch die Urteile gegen 4 Mitangeklagte der Firma PIP, die meist mit geringeren Gefängnisstrafen auf Bewährung davon kamen. Die Freude über die Bestätigung der erstinstanzlichen Urteile erhielt heute freilich einen Dämpfer. Anwalt Philippe Courtois. Die Opfer des PIP-Skandals sind enttäuscht, weil bekannt wurde, dass Herr Mas Revision einlegen will. Die Mitangeklagten werden dem sicher folgen. Das wird alles weiter verzögern. Wir haben 2 glasklare Schuldsprüche. Das ist eine zynische Haltung den Opfern gegenüber. Der gelernte Metzger Jean-Claude Mas hatte sich zwar bei den Opfern für die Täuschung entschuldigt, nie aber seine Schuld und den Betrug wirklich zugegeben.
Das Internet ist mittlerweile zu unserem wichtigsten Kommunikationskanal geworden. E-Mails, Kurznachrichten, Telefondaten, alles was wichtig ist, kommt über den Draht oder auch drahtlos. Doch ist das alles sicher? Sicher vor fremden Blicken und vor allem vor staatlicher Neugier? Das ist nur eines der Themen, die auf der 10. Ausgabe der Internetkonferenz Republika in Berlin besprochen werden. Theresa Sickert hat dort zugehört.
Europas größte Konferenz im Themenbereich Internet und digitale Gesellschaft feiert 10-jähriges Jubiläum. Und das ist auch zu sehen. Die diesjährige Republika glitzert in Silber. Die Badges, die um die Hälse der Besucher baumeln, die Bühne spiegelt in silbernen Quadraten, die Moderatorin trägt ein Silberglitzerkleid. Überall auf dem Gelände finden sich kugelrunde silberne Heliumballons. Die Republika ist für ihre Besucherinnen neben einem digitalen Bildungsausflug auch jedes Jahr wieder das große, entspannte Klassentreffen der Netzgemeinde.
Ich finde es vor allem schön, einmal im Jahr irgendwie so aus seiner ganz persönlichen Arbeitswelt rauszukommen, aus dem ganzen Stress und sich ein Stückchen mit sich selbst mal zu beschäftigen natürlich auch. Und letztlich bei einem Kaltgetränk in der Sonne im Innenhof hier mal ein bisschen zu reflektieren und einfach eine gute Zeit zu haben.
Bis einschließlich Mittwoch schaut man in die Zukunft der digitalen Gesellschaft und des Journalismus. In Vorträgen, Talks und Workshops blickt man aber auch auf die Schwerpunkte der vergangenen 10 Jahre zurück. Unter anderem auf die Felder Netzpolitik, digitale Überwachung, Netzneutralität und Big Data. Zu den wichtigsten Rednern in diesem Jahr gehört auch der Whistleblower Edward Snowden, der sich für mehr Schutz der Privatsphäre im Netz aussprach.
When you say, you know, I don't care about privacy.
Wenn man sagt, man habe nichts zu verbergen, dann ist das nichts anderes, als wenn man sagt, ich schere mich nicht um die Meinungsfreiheit, weil ich nichts zu sagen habe, so Snowden. Diese Meinung steht ganz in der Tradition der Republika, die eine beeindruckende Entwicklung hingelegt hat. Vor 10 Jahren startete die Konferenz in Berlin mit nur 700 Teilnehmerinnen und wenigen Rednern. Johnny Häusler, einer der Veranstalter der Republika.
Ich bin da durchaus auch ein bisschen stolz drauf, dass es gelungen ist, dass es nach wie vor eine extrem angenehme Veranstaltung ist. Ich mag die Menschen, die sich hier versammeln. Und es zeigt einfach auch, dass dieser ganze Hass, über den wir ja auch gerade diskutieren im Netz und so, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute und sie sind in der Mehrheit, die ganz anders drauf sind und die Interesse daran haben, das Netz und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Auch im Eröffnungspanel spricht der Journalist Friedemann Karich mit Vertretern aus der politischen Bildung und anderen Journalistinnen über den zunehmenden Hass, die Diskriminierung und Verrohung der Gesellschaft und was das Internet damit zu tun hat.
Theresa Sickert von der Internetkonferenz Republika. Ich habe das Fach nie gelernt und ich bin der Meinung, das, was den Schauspieler ausmacht, das kann man nicht lernen, das hat man oder man hat es nicht. Und Uwe Friedrichsen hatte mehr als genug davon. Er war auf dem Theater zu Hause, später im Fernsehen und seine markante Stimme brachte ihn zum Hörspiel und zur Synchronisation. Uwe Friedrichsen wurde 81 Jahre alt. Er starb am Sonnabend in Hamburg, seiner Geburtsstadt. Katharina Felix Müller mit einem Nachruf.
60 Jahre lang stand Uwe Friedrichsen auf der Bühne. Mehr als 100 Rollen hat er gespielt. Für ihn war dieses Handwerk eigentlich ganz einfach.
Ich meine immer, man muss Theater spielen und letztendlich gilt das auch fürs Fernsehen. Man muss so Theater spielen, dass die Leute unten sagen, oh, das kann ich auch. Da springe ich jetzt mit rauf auf die Bühne und mach mit. Das ist für mich eigentlich die ideale Form des Theaters.
Aber Uwe Friedrichsen schenkte sich nichts. Perfektion war stets sein Ziel. In der TV-Rolle des Zollfahnders Zaluskowski wurde er Anfang der 80er Jahre einem breiten Publikum bekannt. Eine Figur aus dem Hamburger Freihafen, die ihm auf den Leib geschrieben schien.
Machen Sie bitte den Weg frei. Zaluskowski, Zollfahndung.
Knurrig und schlitzohrig löste er seine Fälle, ganz ohne Blut und Action.
Wenn ich Spaß habe, zu verfolgen, wie Fahnder einer Sache auf der Spur sind und sie eben lösen müssen ohne Waffen, dann finde ich, ist es gelungen, ja.
Angesprochen aber wurde er zeitlebens auf eine weitaus kleinere Rolle. In den 50er Jahren engagierte ihn Gustav Gründgens für seine legendäre Faust-Inszenierung am Deutschen Schauspielhaus. Er spielte den Schüler, treuherzig und mit großen blauen Augen. Unzählige Synchronrollen hat Uwe Friedrichsen übernommen und nicht weniger Hörbücher eingesprochen. Dabei war es seine Stimme, die unverkennbar und einzigartig war.
An diesem Dienstag sagte Herr Hansen zu Fräulein Severin, wir müssen dem Hesse auch mal wieder was schicken, Severinchen. Was zu rauchen, was zu knabbern, bisschen Literatur, paar Handschuhe oder sowas. Die Jungs haben einen verdammt schlechten Winter draußen. Ich kenne das. Vielen Dank.
In der Sesamstraße war Uwe Friedrichsen schlicht Uwe und überaus beliebt. Unvergessen auch, wie er Peter Falk alias Columbo seine Stimme lieh und damit der vermeintlichen Schusseligkeit der Figur einen ganz eigenen Reiz gab.
Ich habe das Gefühl, ich falle den Leuten auf den Wecker. Ich mache sie nervös und... Können Sie mir vielleicht verraten, warum?
Uwe Friedrichsen wurde in Altona geboren. Er war Hamburger durch und durch. Und deshalb war es für ihn auch ein großes Glück, dass das Unsorgtheater ihn 2007 mit der Rolle des Mephisto beglückte. Auf Platt, versteht sich. Das sprach er schließlich von Kindesbein an.
Ich bin plattisch aufgewachsen, bin mein Großeltern. Und der hat bloß Platz genannt.
2013 verabschiedete sich Uwe Friedrichsen von der Bühne. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.
Und mit diesem Nachruf auf Uwe Friedrichsen beendet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.